Wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Denn beim letzten Mal, als ich hier war, ich war schon mal hier, da war der gesamte Raum leer. Da saß hier wirklich niemand. Und es ist großartig, jetzt zumindest die meisten Reihen besetzt zu sehen. Wir hatten beim letzten Besuch, als ich hier war, da hatten wir nur die Techniker und das Lobpreisteam hier vorne. Und das war schon so ein bisschen, ja, merkwürdig. Also ich brauche das, ich brauche die Begegnung mit euch, das ist mir total wichtig. Ich brauche Augenkontakt, ich brauche die Interaktion, so nennt man das. Und das ist eine Einladung für, hallo erstmal an alle, die zu Hause sind. Eine Einladung an alle, die nicht aus medizinischen Gründen, sondern aus Bequemlichkeit vielleicht zu Hause bleiben, kommt in die Gemeinde. Das ist Teil der Predigt, das wurde mir nicht von der Gemeindeleitung aufgetragen. Kommt in die Gemeinde. Es ist wichtig, es ist der wesentliche, der Aspekt schlechthin. Es geht um Gemeinschaft. Und die kann man nur haben, wenn man miteinander vor Ort ist. Und daher die Einladung. Vielen Dank für die Einladung, dass ich kommen darf. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Und ich will gar nicht so viel zu mir sagen, weil es geht nicht um mich, es geht um was anderes, das werdet ihr gleich merken. Mein Name ist Memo Bender, wurde schon gesagt. Ich war übrigens, ich knüpfe direkt mal da an, ich war in Wiedenest, 3 Jahre sogar, nicht nur für eine Klausurtagung, 3 Jahre, um dort Bibelschule zu machen. Ich bin kurdischer Abstammung, in der Türkei geboren, an einem biblischen Fluss, ganz am Anfang in der Bibel schon erwähnt, dem Tigris, dort die ersten Jahre verbracht, dann nach Deutschland zugewandert. Ihr habt viele zugewanderte Menschen in Dortmund. Ihr kennt wahrscheinlich persönlich in der Nachbarschaft den einen oder anderen. Ich bin zum Glauben gekommen durch das Lesen der Bibel, ganz schlicht und einfach. 2000 Jahre altes Buch, ein Neues Testament. Da ist kein Rost dran, da ist nichts stumpf. Das Buch hat mich total in die Knie gezwungen. Ich habe es gelesen und es hat mich umgehauen. Es hat mich wie ein Schwert zur Kapitulation gezwungen, in einer guten Weise. Das ist was Wunderbares gewesen. Und ich durfte verstehen, dass Jesus letztendlich der Sinn für mein Leben ist. Die Wiederherstellung, die Versöhnung, der Frieden, all das, was ihr hoffentlich auch alle persönlich erlebt habt. Preist den Herrn. Genau, das soll jetzt erstmal reichen. Wer noch mehr zu mir wissen möchte, der darf mich gerne nach dem Gottesdienst ansprechen. Ich bin gerne offen für Gespräche. Ich lebe davon auch, mein Dienst lebt auch davon, euch kennenzulernen, im Austausch zu sein, im Gespräch zu sein. Das genieße ich eigentlich sehr. Ich bin im Jahr in etwa in 100 Gemeinden, dann kommen da noch die Konferenzen und ich weiß nicht, was alles dazu, die Auslandsreisen und ich lerne, wie groß die Familie Gottes ist, wie bunt und wie vielfältig und wie wundervoll die Familie Gottes ist und deswegen ist das etwas, wo ich von zehre auch, was mir wichtig ist. Sprecht mich ruhig an, das bleibt auch natürlich denen, die hier vor Ort sind, vorbehalten. Ein Grund mehr für euch zu Hause, wieder mal hier reinzuschauen. Aber das soll erstmal reichen. Genau. Ich fange mit der Predigt an. Können wir die Präsentation starten, bitte? Genau. Ich fange mit der Predigt an. Ich werde den Schwerpunkt heute auch auf die Predigt legen. Ich werde auch einen Berichtsteil haben, aber der Fokus liegt so ein bisschen auf der Predigt. Ich glaube, es liegt mir einfach auf dem Herzen. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich habe hier einen herausfordernden Text. Ihr kennt ihn alle. Ihr habt wahrscheinlich auch schon Predigten darüber gehört. Das ist nichts Neues. Wir wissen, dass die letzten Worte, die man spricht, immer von besonderer Bedeutung sind, ein besonderes Gewicht haben. Das sind die Worte, die letzten, die man spricht, sind die Worte, die hängen bleiben sollen. Die sollen im Gedächtnis bleiben, die sollen verankert bleiben, die sollen nicht vergessen werden. Die sollen immer wieder vor Augen geführt, einen dran erinnern. Ich rede nicht davon, dass man sich morgens verabschiedet und sagt, Schatz, bis später oder komm nicht zu spät zum Essen oder wie lange habt ihr heute Schule, liebe Kinder, sondern eine dauerhafte Verabschiedung, eine Verabschiedung, die vielleicht Jahre geht, die vielleicht für immer ist. Und da ist das, was man sagt, von enormer Bedeutung, das, was man sich bis zuletzt aufhebt. Und das sind die Worte, die Jesus hier spricht. Die letzten Worte, die ein besonderes Gewicht haben, eine besondere Bedeutung, eine besondere Relevanz, die eine besondere Beachtung auch verdient haben. Und ich lese den Text mal vor. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag oder alle Tage bei euch bis zum Ende der Welt.
eine, wie ich finde, und da werdet ihr wahrscheinlich mir alle zustimmen, wie ich finde, eine ziemlich eindeutige, unmissverständliche Aussage. Ziemlich klar, gibt es nicht viel dran zu deuteln, nicht viel dran zu interpretieren. Wir haben hier zwei Seiten. Wir haben auf der einen Seite Jesus und auf der anderen Seite haben wir die Jünger, die dort versammelt sind. Also diese zwei Seiten. Jesus macht hier absolute Aussagen. Ich habe den Text hier nochmal. Da müsste ich dann die Fernbedienung machen. Genau. Ich habe den Text hier nochmal und ein paar Dinge unterstrichen. Jesus macht hier absolute Aussagen. Was er sagt, ist eigentlich nur in Superlativen formuliert. Da heißt es alle, allumfassend, fortwährend, vollständig, vollkommen, immer, absolut, für alle Zeit, alle Macht, alle Tage, alle Macht. Und ich werde das immer wiederholen während der Predigt. Alle Macht, alle Tage, alle Macht, alle Tage. Das ist das, wie Jesus redet und zu ihnen spricht. Und demgegenüber, wir haben zwei Seiten, wie gesagt, die andere Seite sind dann die Jünger. Bei ihnen heißt es, das habe ich ganz oben markiert, bei ihnen heißt es einige. Einige glauben, einige zweifeln. Vielleicht so wie wir heute Morgen. Einige glauben und einige zweifeln. Wenn wir ganz am Anfang, wir sind hier im Matthäus-Evangelium, wenn wir ganz an den Anfang des Matthäus-Evangeliums gehen, Kapitel 1, Vers 23, da heißt es, die Jungfrau wird einen Sohn gebären und sein Name wird Immanuel sein, Gott mit uns. Das ist der Name, der schon eigentlich Klartext spricht. Eine ganz klare, deutliche Aussage. Gott ist mit uns. Und hier steht auch nicht ab und zu, zwischendurch, immer wieder mal und wenn ich mal gerade Zeit habe, sondern Gott ist mit uns. Immer, fortlaufend, wie nennt man das, ich bin kein Deutscher, fortlaufendes Präsens, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, die Lehre unter euch. Und wir haben das am Anfang stehen und wir haben das am Ende genauso, hier im Kapitel 28, ich bin bei euch alle Tage. Man könnte auch sagen, die ersten Worte Gottes an uns und die letzten Worte Gottes an uns sind, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage. Die ersten und die letzten Worte, und zwar immer. Und wenn man diesen Missionsbefehl liest, hat wahrscheinlich jeder schon von euch so mal empfunden, wenn man diesen Missionsbefehl liest, dann fühlt man sich im ersten Moment, mir ging es zwischendurch immer wieder mal so, im ersten Moment unter Druck gesetzt. Man fühlt sich vielleicht unwohl. Was will der Herr von mir? Man fühlt sich vielleicht ein wenig in die Ecke gedrängt oder vielleicht schon, bevor man überhaupt den ersten Schritt gemacht hat, überfordert und denkt, das ist mir gerade ein bisschen zu viel hier. Ich sehe noch kein Nicken. Gibt es irgendjemanden, der das vielleicht doch, oder? Genau. Ich kenne das. Aber eigentlich ist das hier ganz was anderes. Es heißt Missionsbefehl und ich glaube, das ist ein absolut falscher Ausdruck, eine ganz, ganz falsche Bezeichnung für das, was hier eigentlich steht. Das ist kein Missionsbefehl. Das ist eine Erbschaft, die uns hinterlassen wird. Das ist eine Erbschaft, die uns allen hier hinterlassen wird. Eine Erbschaft, die Jesus so viel wert war, dass er sogar sein Leben dafür gegeben hat. Das ist ein Erbe, was uns anvertraut ist. Es ist kein Befehl, sondern es ist ein Erbe. Und er vertraut uns das Größte, das Schönste, das Wichtigste für ihn, vertraut er uns, den Jüngern damals und uns der neutestamentlichen Gemeinde an. Das ist ein Erbe, was er uns anvertraut. Und das sind Trostworte bei all dem, was er noch da hineinpackt. Wir haben hier ein christologisches Zeugnis der Ermutigung, so will ich das mal nennen. Ein christologisches Zeugnis der Ermutigung. Nur Mut, ich habe alle Macht und ich bin bei euch alle Tage. Und das ist mein Auftrag an euch. Mein Erbe, nur Mut, alle Macht, alle Tage und hier der Auftrag. Wir müssen uns klar machen, zu wem er hier spricht. Er spricht zu Einfachen, er spricht zu dem Jüngerkreis, den einfachen, ungebildeten Jüngern ohne jeglichen Einfluss. Wer waren diese Jünger schon im Blick auf das große römische Reich? Wer waren sie schon? Und das werden die auch genauso empfunden haben und bewusst haben. Wer waren sie schon im Blick auf die römischen Führer, die Leiter in Jerusalem, diese Mächtigen? Wer waren sie schon? Wer sind wir schon hier in Dortmund? Wer sind wir schon im Blick auf die großen weltweiten Geschehnisse, die Leute, die Macht und Einfluss haben, die großen Namen weltweit, die regieren, die sprechen und wo alle hinhören? Wer sind wir schon? Vielleicht fühlen wir uns genauso, so machtlos, vielleicht so überfordert und denken, wer sind wir schon? Alle Macht, alle Tage. Alle Macht, alle Tage. Wenn er sagt, dass er alle Macht hat, dann heißt das im Umkehrschluss, in der letzten Konsequenz, nur er. Nur er, niemand sonst. Nicht 88,5 oder 99,9% und dann gibt es nochmal einen Rest bei irgendjemandem anderen, der dann noch die Macht hat, da irgendwo reinzureden, sondern nur er, niemand sonst. Nur er, niemand sonst. Wir hatten gerade, das war jetzt nicht abgesprochen, wir hatten das gerade mit dem Fußball, mit dem VfL Bochum und Dortmund, genau. Ich bin froh, dass ich dieses Beispiel in Dortmund bringen kann, weil Dortmund einfach Fußball begeistert ist. Das habe ich schon auf der Hinfahrt hier gemerkt und gesehen an verschiedenen Stellen. Beim Fußball ist es ja so, da gehen die Leute ins Stadion, die Stadionbesucher und die Leute vor den Bildschirmen. Und sie gehen eigentlich hin, weil sie die großen Stars in der Regel auch sehen möchten. Sie möchten ihre Mannschaft siegen sehen und sie freuen sich natürlich die großen Namen. Da gibt es den Haaland hier in Dortmund und ich weiß nicht, wen noch alles. Wir hatten einige Stars hier, die dann vielleicht teilweise woanders hin abgewandert sind auch. Das sind die Popstars, könnte man fast sagen. Da hängen teilweise Poster an der Wand bei den Leuten zu Hause. Und man ist begeistert und sie sind ausgestattet mit hochdotierten Millionenverträgen. Und das sind die Ballkünstler und sie wissen damit umzugehen und sich auch zu verkaufen und sie schießen die Tore. Und ja, da schauen alle hin, da schauen alle hin. Aber die wirkliche Autorität in dem Spiel, da wissen nicht mal 99,9% wahrscheinlich den Namen. Die wirkliche Autorität in diesem Spiel hat jemand anders. Und das ist der Schiedsrichter. Das ist der Schiedsrichter. Und er lebt eigentlich davon, dass er unauffällig bleibt, aber er entscheidet. Er entscheidet, wann das Spiel anfängt. Er entscheidet, wann das Spiel aufhört. Er entscheidet, wann das Spiel unterbrochen wird. Er entscheidet, wo Foul gepfiffen wird, wo es Abseits gibt. Er entscheidet, wo eine gelbe Karte, eine rote Karte gezogen wird und so weiter. Er entscheidet eigentlich schlichtweg alles, wer am Ende der Sieger ist. Und alles, was er hat, ist eine Trillerpfeife. Er ist der, der die Entscheidung trifft. Und 99,9% wissen nicht mal den Namen. Und manchmal ist die eine Mannschaft gegen ihn. Und manchmal sind beide Mannschaften gegen ihn. Und wenn man die Ersatzbank dazu rechnet, kommen 50 Leute zusammen. Und manchmal ist das ganze Stadion gegen ihn. Und sie brüllen und schimpfen, dieser Blödmann, was pfeift der da nur? Und die vor dem Bildschirm von mir aus auch. Und dann kommen noch mehr dazu. In Dortmund passen 80.000 ins Stadion. Dann sind es vielleicht 100.000, die dann gegen diesen Schiedsrichter sind. Aber es entscheidet, es ändert nichts an der Autorität, die er hat. Es entscheidet, es ändert nichts an seiner Entscheidungsgewalt. Er hat das Sagen. Er hat die Autorität. Und wir, und das ist das Bild, das ist der Grund für das, was ich gerade beschrieben habe, wir verhalten uns oft wie diese Stadionbesucher. Wir lassen uns blenden, wir lassen uns beeindrucken von der Show, wir lassen uns mitreißen von dem Staunen der Menge und sind mitgerissen und wir vergessen eigentlich ganz schnell, wer hier eigentlich wirklich die Autorität hat, wer wirklich das Sagen hat. Wir schauen auf die großen Geschehnisse der Welt, weltweit, ob in der Ukraine oder wo auch immer weltweit oder von mir aus Olympia in China gerade. Wir schauen auf die großen Dinge, die weltweit passieren, die großen Namen und wir lassen uns davon beeindrucken und blenden und wir vergessen, wer hier eigentlich wirklich die Autorität hat. Alle Macht, alle Tage, alle Macht, alle Tage. Jesus hat die Entscheidungsgewalt über alles, alle Macht, nicht 99,5%. Und er benötigt nicht mal eine Pfeife. Er spricht und es geschieht. Sein Wort reicht. Alle Macht, alle Tage. Was ist diese Aussage noch? Es ist eine Kriegserklärung. Das, was wir hier sehen, sind Trostworte an uns, aber eine Kriegserklärung an alle Feinde im Himmel und auf der Erde. Mir ist gegeben alle Macht und jetzt habt ihr ein Problem. Jetzt habt ihr ein Problem. Warum sagt Jesus das alles? Natürlich in erster Linie, um den Auftrag klarzumachen, das Erbe klarzumachen, in die Hände zu überreichen und zu sagen, kommt, los geht's. Um die Sendung auszusprechen, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch. Und zum Zweiten, damit niemand der Jünger damals und auch wir als neutestamentliche Gemeinde und auch allen, denen wir ja davon sagen sollen, weltweit, niemand sagen kann, ich habe das nicht gewusst. Ich habe das nicht gewusst. Die Gemeinde hatte jetzt 2000 Jahre Zeit, dieses Erbe zu verwalten, und ich habe mir überlegt, wie ist es gelaufen? Oder vielleicht habt ihr euch das selber schon gefragt. Wie ist es gelaufen? Wie haben wir dieses Erbe verwaltet 2000 Jahre später? Ich habe eine Folie mitgebracht. Das ist das 1040-Fenster. Das kennen sicher einige von euch. Das ist der 10. nördliche Breitengrad bis zum 40. nördlichen Breitengrad. Das ist das Gebiet, das Fenster, wo Experten sagen, hier mangelt es, was Gemeinde und Glauben angeht, an fast allem. 85% der Ärmsten, der Armen leben in dieser Region. Alle Terrorgruppen haben dort ihre Entstehungsgeschichte und haben dort ihren Hauptsitz und breiten sich auch dort aus. Alle Hauptreligionen der Welt haben dort ihre Entstehungsgeschichte oder dort auch ihre höchste Konzentration. Die wenigsten Gemeinden, nur etwa 8% der weltweiten Missionare sind in diesem Gebiet aktiv. Und entsprechend genauso in dem Verhältnis dann auch die finanziellen Mittel, die zur Gemeindebau und so weiter zur Verfügung stellen, gehen in diese Region. Und ich könnte noch fortfahren und noch vieles, vieles andere nennen. Was ich damit sagen will ist, da gibt es noch viel zu tun. Da gibt es noch viel zu tun. Was ist das Hauptproblem? Warum wird dieser Auftrag nicht so wahrgenommen von uns, wie wir eigentlich könnten und wie wir eigentlich auch sollten? Was ist der Hauptgrund? Und ich möchte das merkt ihr, das mag jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig erscheinen, ich möchte das Hauptproblem an den drei Hauptfesten der Bibel festmachen. Und das ist wirklich interessant. Die drei Hauptfeste, die sollten auch genauso in der Reihe, wie ich sie jetzt nenne, sollten die im Kalender gefeiert werden. Jedes dieser Hauptfeste war auch ein Pilgerfest. Das heißt, das Volk sollte immer zu diesen Anlässen von überall her zusammenkommen und dort diese Feste begehen. Und Gott hat sie dem Mose gegeben, Mose hat sie dem Volk dann übermittelt und das war ein fester Bestandteil im religiösen Kalender. Das erste ist das Passafest, kennt jeder von euch. Das Fest, Passa heißt so viel wie vorübergehen. Wir wissen, in Ägypten, das Volk war in der Sklaverei und Israel wurde dann befreit. Letztendlich durch den Engel des Todes, der an ihnen vorübergegangen ist, aber das Volk in Ägypten, die Ägypter selber dann bestraft hat. Und dann war das der Punkt letztendlich, der in die Befreiung geführt hat. Und wir wissen, die wahre Erfüllung, die findet sich in Jesus Christus. Er ist das wahre Passalamm, er ist das wahre Passaopfer. Er ist der, wo Gottes Strafe an uns vorübergeht, weil wir an ihn glauben, weil wir sein Blut für uns in Anspruch nehmen. Sein Blut hat uns gerettet. Das zweite Hauptfest ist das Schawut, das Pfingstfest. Oder wie wir, in der Bibel wird es auch Fest der Erstlinge genannt oder Fest der Wochen. Das liegt daran, das Fest findet 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten statt. 50 Tage deswegen, weil sie 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai ankamen. Dort wurden ihnen die Gesetzestafeln übermittelt. Der Bundesschluss hat stattgefunden. Das sollte gefeiert werden. Daran sollte erinnert werden. Und das zweite war, es war ein Dankfest, wo die Erstlingsgabe der Ernte auch gefeiert werden sollte. Das heißt, die Frühjahrsernte, die ersten Früchte des Jahres sollten in Empfang genommen werden. Dementsprechend war das ein Dankfest. Sowohl für die Gesetzestafeln als auch für die Erstlinge der Ernte. Und das dritte Hauptfest ist das Laubhüttenfest. Zu dem Fest der Erstlinge, Entschuldigung. Und wir wissen, dass die Erfüllung sich dann auch mit der Ausgießung des Heiligen Geistes dann im neutestamentlichen Sinne zu Pfingsten ereignet hat. Das ist das wahre Fest der Erstlinge, wir haben nicht mehr die Gesetzestafeln in Stein, sondern wir haben das Gesetz durch den Heiligen Geist in unsere Herzen gegeben bekommen. Das Gesetz in unsere fleischernen Herzen. Und wir wissen, der Heilige Geist ist die Erstlingsgabe an uns. Das ist im Prinzip das Fest, so erfüllt es sich in seiner wahren Bedeutung im neutestamentlichen Sinne. Das Fest der Erstlinge, der Heilige Geist ausgegossen gegossen in unsere Herzen und eben die als Anzahlung auf unser Erbe, was dann noch kommt. Ein bisschen umständlich formuliert, aber ihr habt es verstanden. Und dann das Laubhüttenfest, das dritte Fest. Da wurde, das wisst ihr wahrscheinlich auch, da wurde an die 40 Jahre der Wanderschaft in der Wüste gedacht. Sie waren in Laubhütten, das war alles vorläufig, das war alles vorübergehend. Das Ziel war eigentlich ein anderes. Das Ziel war das verheißene Land, das gelobte Land, das sie einnehmen sollten. Und die Wüste war nicht das Ziel, die Wüste war eine entbehrungsreiche, schwierige Zeit, während der sie aber Gottes Bewahrung und Schutz in allen Situationen erlebt haben. Und die Behausung, wie gesagt, das war alles notdürftig, das war alles vorläufig. Und Gott hat schließlich das Volk Israel in das verheißene Land geführt. Sie haben die Erfüllung all dessen erlebt und sie feiern das, dieses Laubhüttenfest. Das hat sich für uns noch nicht erfüllt. Das hat sich für uns noch nicht erfüllt. Pfingsten hat sich erfüllt, die Gesetzestafeln, das Fest der Erstlinge, das Passa hat sich erfüllt. Aber das ist das, worauf wir noch warten. In Offenbarung 21 heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und ich sah eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Hier beende ich jetzt die Kurzbeschreibung dieser Feste. Und jetzt komme ich zu der Frage, die ich vorhin gestellt habe. Das Hauptproblem, was wir haben, das haben wir mit dem Laubhüttenfest. Also das Hauptproblem, was wir haben, was diesen Auftrag, unser Erbe angeht, das Hauptproblem ist, wir haben ein Problem mit dem, was sich noch nicht erfüllt hat. Wir haben ein Problem mit dem, was sich noch nicht erfüllt hat. Wir sagen Ja zum Passafest. Wir sagen Ja zu Jesus Christus, dem Opferlamm. Wir sagen Ja zu seinem Blut. Und wir sagen Ja zum Pfingstfest, den Heiligen Geist. Und wir sagen Ja zu ihm, der uns gegeben worden ist, der Heilige Geist in unsere Herzen, diese Erstlingsgabe. Aber mit dem Laubhüttenfest, mit dem Wissen, dass wir eigentlich hier nur Gäste sind, Fremdlinge, auf der Durchreise sind, dass wir eigentlich noch in Laubhütten wohnen, dass wir unsere Heimat eigentlich woanders haben, mit dem haben wir so unsere Probleme. Denn wir haben es uns in unseren Laubhütten gemütlich gemacht. Wir haben es uns in unseren Laubhütten gemütlich gemacht. Wenn ich die Worte Glaube, Liebe und Hoffnung nenne, diese drei Worte, dann kann jeder Bibelkenner mit euch was, von euch damit was anfangen. Da baut sich direkt die Brücke zu 1. Korinther 13 auf. Und mit diesen wunderschönen Worten erklärt Paulus den Kern dessen, worum es bei einem Christen in seiner Beziehung zu Gott geht. Glaube, Liebe, Hoffnung. Darauf baut alles auf. Glaube, Liebe, Hoffnung. Und interessanterweise decken sich diese drei Begriffe auch wunderbar mit den drei Festen, die ich eben genannt habe. Glaube mit dem Passafest. Glaube ist das Wesen des Passafestes. Glaube an den Herrn Jesus Christus, an sein Blut, an das Passalamm und du wirst gerettet werden. Liebe beschreibt das Wesen des Schavut, des Pfingstfestes. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe beschreibt das Wesen des Pfingstfestes, seine Liebe in unsere Herzen. Und die Hoffnung, das Dritte, die Hoffnung ist klar erkennbar, der Kern des Laubhüttenfestes. Noch auf der Durchreise, noch in Laubhütten wohnt, auf dem Weg nach Hause in die eigentliche Heimat, in Hoffnung hin, auf das verheißene Land, der wahren Heimat. Und ich denke, der Hauptgrund, warum wir den Missionsauftrag oder dieses Erbe, warum wir so unsere Probleme damit haben, es nicht so umsetzen, wie wir sollten und könnten, liegt in der mangelnden Hoffnung. Liegt in der mangelnden Hoffnung. Und wir stehen immer wieder in der Gefahr, diese Hoffnung aus den Augen zu verlieren. Weil wir haben es uns in unseren Laubhütten gemütlich gemacht. Bei Israel war das übrigens sehr ähnlich. Auch sie haben ein großes Ja zu dem Passalam gehabt. Sie haben ein großes Ja zu dieser Befreiung gehabt. Sie haben ein großes Ja auch zu dem Bundesschluss am Berg Sinai gehabt, zu den Gesetzestafeln und dem Fest der Erstlinge. Ein großes Ja zu all dem. Aber mit dem Laubhüttenfest, da hatten sie so ihre Probleme, mit dem Einzug in das verheißene Land, mit anderen Worten. Sie haben ja die Kundschafter, diese 12 aus jedem Stamm einen, diese Kundschafter ausgesandt, um das Land auszukundschaften, das verheißene Land. Und die kamen zurück und sie sollten dann berichten und sie haben berichtet. Und da hieß es dann, wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen klein wie Heuschrecken und wir waren es auch in ihren Augen. Angst. Angst vor dem, was passieren könnte. Angst vor dem, was sie erwarten könnte. Angst. Angst ist, glaube ich, auch bei uns das Problem. Weswegen wir dieser Hoffnung nicht so viel Gewicht geben, wie wir eigentlich sollten. Angst wovor? Etwas zu verpassen vielleicht. Angst davor, vielleicht zu kurz zu kommen. Angst vielleicht vor den Kosten der Nachfolge. Angst vor dem, was das vielleicht mit sich bringen könnte. Und Josua und Kaleb waren ja Teil dieser 12 Kundschafter und sie widersprechen dem und sagen, machen dem Volk deutlich, der Herr wird uns in dieses Land bringen und er wird es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nur empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Das heißt, wir werden sie essen wie Brot, da gibt es gar keinen Widerstand. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Wisst ihr, wie das für mich klingt? Das klingt wie, alle Macht ist mir gegeben und ich bin bei euch alle Tage. Darum geht und macht alle Nationen, das heißt alle Menschen zu Jüngern. Und lass uns den Blick auf diese Hoffnung, in der wir leben, mit allen Mitteln, die uns gegeben sind, diesen Auftrag ernst nehmen. Und uns gegenseitig auch, so wie ich das hoffentlich auch heute dann erfolgreich tun kann, uns gegenseitig daran erinnern. Was heißt das jetzt, wenn ich von diesem Auftrag rede? Heißt das an euch und an jeden am Bildschirm, heißt das, ihr müsst jetzt nach Afghanistan gehen oder nach Nordkorea gehen? Ja und nein. Ja und nein. Für den einen oder anderen, der bereit ist, mag das wirklich das auch an der Konsequenz bedeuten. Vielleicht hat Gott für dich ganz persönlich einen ganz besonderen, speziellen Auftrag, in eines dieser Länder oder ein anderes Land zu gehen und dort Gemeinde zu bauen. Vielleicht ist das sein Platz, sein Auftrag für dich. Das kann sein. Aber nein, das ist kein pauschaler Auftrag an uns alle. Aber für uns alle heißt das, wir sollen dieses Erbe dort, wo wir leben, verwalten. In unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, dort, wo wir sind. Wir sollen dieses Erbe verwalten und dort eben diese Hoffnung ausstrahlen. Wie kann das aussehen? Es gibt ein wunderschönes Bild, was auch in dieser Wüstensituation stattfindet. Der erste große Feind, dem Israel in der Wüste begegnet, ist das Volk Amalek. Sie greifen Israel an und Josua führt das Volk, die bewaffneten Männer, in den Kampf an die vorderste Front und sie kämpfen. Und ihr kennt die Geschichte, Mose ist in zweiter Reihe auf dem Hügel und er breitet seine Hände aus, um für die Kämpfenden dort einzustehen. Und Aaron und Hur sind links und rechts neben ihnen und sie unterstützen ihn dabei. Und wir lesen, dass wenn die Arme runtergehen, dass die Amalekiter Überhand gewinnen und wenn die Arme hochgehen, dass Israel die Überhand gewinnt. Und das ist etwas, was wir tun können. Nicht jeder von uns muss an der vordersten Front kämpfen, aber jeder von uns hat den Auftrag, zumindest in der zweiten Reihe auf diesem Hügel stehen, die Arme zu heben und sie nicht zu senken, weil sonst die, die vorne an der Front kämpfen, ein echtes Problem haben. Lass uns da einstehen, in der zweiten Reihe, wenigstens das, in der zweiten Reihe die Arme heben, miteinander, so wie sie das in der ja eben beschrieben auch getan haben, miteinander die Arme heben, miteinander kämpfen, miteinander einstehen für die, die ganz vorne mit dabei sind. Damit schließe ich die Predigt ab. Interessanterweise noch als Ergänzung, interessanterweise decken sich diese drei Feste auch mit der Dreieinigkeit. Wir haben beim Passafest ganz klar und eindeutig Jesus Christus, klar. Wir haben beim Pfingstfest oder bei dem Fest der Erstlinge ganz klar auch den Heiligen Geist. Und wir haben bei dem Laubhüttenfest ganz klar den Vater. Die Hoffnung auf das Zuhause. Er wartet, die wahre Heimat, die auf uns wartet, der Vater, der uns einlädt. Konzentrier dich darauf, ich warte schon auf dich. Und lass uns diese Hoffnung, den Vater in der Dreieinigkeit, nicht ausklammern. Das passiert so schnell, weil wir mit allem Möglichen hier beschäftigt sind. Und wie gesagt, es uns in unseren Laubhütten gemütlich machen. Lass uns diese Hoffnung im Blick behalten. Diese Hoffnung auf den Vater, auf unser wahres Zuhause.